Rote Armee. Die Rote Arbeiter- und Bauernarmee Rabotsche Krestjanskaja Krasnaja Armija entstand nach der Oktoberrevolution als Heer- und Luftstreitkräfte Sowjetrusslands und ab 1922 der Sowjetunion. Sie kämpfte im Bürgerkrieg gegen die Weiße Armee. Ab Februar 1946 hieß sie Sowjetarmee und bildete mit der Marine den Kern der sowjetischen Streitkräfte. Nach 1991 übernahm Russland den Großteil von Personal und Ausrüstung und formte daraus die heutigen russischen Streitkräfte. Gründung und Aufbau. Die Rote Armee entstand am 28. Januar 1918 aus der Roten Garde unter Leo Trotzki. Anfangs eine Freiwilligentruppe ohne Dienstgrade, hob Trotzki dieses System bald auf und führte die allgemeine Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 40 Jahren ein. Viele ehemalige zaristische Offiziere wie Brusilow oder Schaposchnikow traten ein. Politkommissare sicherten die Kontrolle der kommunistischen Partei. Im Bürgerkrieg wuchs der Feldstab stark an. Ab 1924 reformierte Michael Frunse die Armee zur gemischten Kader- und Milizarmee mit allgemeiner Wehrpflicht. Der Stab wurde neu organisiert und leitete Operationsplanung, Verwaltung und Ausbildung. Ende der 20er Jahre zählte die Armee rund 610.000 Soldaten mit umfangreicher Artillerie und Luftwaffe. Ab 1927 lief ein Fünfjahresplan zur Aufrüstung. Nach dem Vertrag von Rapallo arbeitete die Sowjetunion heimlich mit Deutschland zusammen, etwa in der Fliegerschule Lipezk. Die Ossowiecim schulte die Jugend in paramilitärischen Fähigkeiten. Reform und Aufrüstung der Roten Armee in den 1930er Jahren. Gegen Ende der 20er Jahre zählte die Rote Armee etwa 700.000 Soldaten, bis 1933 über 1 Million. Ab 1931 entwickelte der Stab offensivere Pläne mit tiefen Vorstößen bis 300 Kilometer ins feindliche Gebiet, ab 1934 auch gegen Deutschland. 1935 wurde der Generalstab der Roten Armee geschaffen. Bald trafen Stalins Säuberungen auch hohe Offiziere. Militärtheoretiker wie Tuchatschewski entwickelten das Konzept der tiefen Operation, unterstützt durch massive Panzerproduktion. Bis 1936 etwa 10.000 bis 15.000. Bis 1941 rund 24.000 Panzer. Die mechanisierten Korps kombinierten Panzer, Infanterie und Artillerie für tiefe Angriffe, wurden jedoch nach Erfahrungen aus Spanien zeitweise aufgelöst. Parallel entwickelte die Sowjetunion schwer gepanzerte Typen wie den T-34. Ab 1936 erklärte die Stalin-Verfassung die Wehrpflicht zur heiligen Pflicht. Die Propaganda setzte zunehmend auf russischen Patriotismus und historische Vorbilder. Während des Krieges endeten Repressionen gegen die Kirche, Rangabzeichen und Generalsränge wurden wieder eingeführt. Ende der 30er Jahre bereitete man den Wiederaufbau der mechanisierten Korps vor, der jedoch bei Kriegsbeginn noch nicht abgeschlossen war. Stalinsche Säuberungen. Während der großen stalinschen Säuberungen von 1937 bis 1939 wurden zahlreiche Offiziere verhaftet oder getötet. Betroffen waren 3 von 5 Marschällen, 13 von 15 Armeekommandeuren und über die Hälfte aller Korps-, Divisions- und Brigadekommandeure. Von 80 Mitgliedern des obersten Militärrates überlebten nur 5. Die Kommunistische Partei band das Militär eng an sich. Beförderungen waren nur für Parteimitglieder möglich. Jeder Befehl brauchte die Gegenzeichnung eines Politoffiziers. Von Anfang 1937 bis Mai 1940 wurden über 34.000 Offiziere entfernt, viele in Lager geschickt oder erschossen, was die Kampfkraft der Armee schwächte. Strategie. Die sowjetische Kriegslehre stellte die Offensive ins Zentrum. Laut Infanterievorschrift von 1941 war der Offensivkampf die Hauptform. Selbstverteidigung sollte Gegenangriffe vorbereiten. Vier Angriffsformen wurden unterschieden. Frontalangriff, am häufigsten oft als Stoßkeil, Durchbruch, Flankenangriff und Umfassung. Anders als der deutsche Blitzkrieg setzte die Rote Armee auf mehrere, zunehmend stärkere Schläge. Wichtig war das Prinzip der Konzentration. Kräfte wurden in der Hauptrichtung gebündelt, mit dem Ziel einer vier- bis sechsfachen Überlegenheit. Nach einem Durchbruch folgte sofortige Verfolgung. Die Doktrin verlangte zudem enge Abstimmung von Front und Hinterland für Versorgung und Führung. Prinzip der Planung und allseitigen Sicherstellung. Für die sowjetische Führung war Zufall eine Gefahr, verursacht durch schlechte Planung. Im Marxismus-Leninismus galt Geschichte als vorhersagbar, weshalb Zufall keinen Platz hatte. Im Gegensatz dazu sah das deutsche Militär Krieg als Kunst, bei der Intuition entscheidend war. Die Rote Armee verstand Krieg als Wissenschaft und nutzte präzise Berechnungen, etwa für Artillerieeinsätze mit festen Normen für Granatenverbrauch, je nach Zielgröße und Zerstörungsgrad. Artillerie. Stalin und seine Führung nannten die Artillerie den Gott des Krieges und wichtigste Waffe der Roten Armee. Ihr Anteil wuchs von 15 auf etwa 50% der Truppenstärke. Schon zu Beginn des Krieges war sie gut ausgerüstet und motorisiert. Dominierend waren leichte Kanonen und Feldhaubitzen. Mörser spielten eine besonders große Rolle. Bei Großangriffen stieg die Dichte der Geschütze enorm. Etwa 110 pro Kilometer bei Stalingrad, fast 300 bei Kursk und über 600 im Endkampf um Berlin. Angriffe begannen oft mit Trommelfeuer, gefolgt von Feuerwalzen. Die Rote Armee nutzte auch Scheinangriffe und enge Parkfronten zur Panzerabwehr. Seit Januar 1942 gehörte dauerhafte Artillerieunterstützung fest zum sowjetischen Angriffsplan. Trotz schwacher Aufklärung schoss man gezielt und sparsam. Seit 1944 wird der 19. November als Tag der Artillerie gefeiert. Panzerwaffe. Panzerangriffe ohne Artillerieunterstützung waren verboten. Ab Sommer 1942 stellte die Rote Armee Panzerarmeen auf, deren Einsätze anfangs unkoordiniert wirkten. Ab 1944 wurden sie jedoch hochbeweglich und gut geführt. Deutsche Offiziere beschrieben sowjetische Angriffe als massiert und überwältigend, oft begleitet von starker Artillerievorbereitung und Feuerwalzen. Selbst große Verluste verhinderten den Durchbruch nicht immer. Die sowjetische Rüstungsindustrie lieferte bis Anfang 1945 etwa 30.000 Panzer. Taktisch nutzte man sie auch als bewegliche Artillerie mit Direktbeschuss aus gedeckten Stellungen. Stalin forderte zudem Feuern aus der Bewegung. Infanterie wurde per Panzerlandung direkt auf den Fahrzeugen mitgeführt. Infanterie. Die Felddienstordnung von 1936 verlangte ständige Verbindung zwischen Infanterie und Artillerie. Große Gefechte im offenen Gelände wurden vermieden. Stattdessen setzte man auf Kämpfe bei Nacht, in Wäldern, Sümpfen oder Dörfern. Hauptangriffsmittel war der Überfall aus nächster Nähe, oft nach lautlosem Heranpirschen im Dunkeln. Historiker Richard Overy betont, dass das Bild unendlicher sowjetischer Massen trügt. 1942 konnte die Sowjetunion nur noch auf etwa 120 Millionen Menschen zurückgreifen, während Deutschland und seine Verbündeten zusammen über deutlich mehr verfügten. Die Taktik der menschlichen Welle. Auf offenem Gelände griff die Rote Armee oft in mehreren Wellen an, nach dem Vorbild der Carpathen-Taktik aus dem Ersten Weltkrieg. Soldaten rannten Schulter an Schulter mit Urra-Rufen vor, um schnell in den Nahkampf zu kommen. Wurde eine Welle aufgerieben, folgte sofort die nächste. Friedrich von Mellenthin beschrieb diese Angriffe als unaufhaltsam, aber verlustreich und unmenschlich. Eine Direktive vom 30. März 1942, unterzeichnet von General Schukow, forderte bessere Vorbereitung und Planung, um unnötige Verluste zu vermeiden. Ein Lehrbuch von 1961 räumte ein, dass frühe Angriffe oft schlecht geplant waren, mit zu breiter Verteilung, schwacher Artillerieunterstützung und unkoordiniert vorrückenden Panzern. Massenheroismus. Die sowjetische Geschichtsschreibung betont stark das Massenheldentum, etwa Soldaten, die sich vor Schießscharten warfen. Auch wenn westliche Beobachter solche Zahlen teils bezweifeln, bestätigen Berichte den hohen Heroismus sowjetischer Soldaten. Männer sprengten Panzer mit Handgranaten oder rammten gegnerische Fahrzeuge. Ein Bericht vom 31. Juli 1942 lobt die fantastische Kampfmoral sowjetischer Panzerbesatzungen, die oft bis zuletzt kämpften. General Balk schilderte einen Panzerfahrer, der aus einem abgeschossenen Fahrzeug heraus noch angriff. Fedor von Bock notierte erbitterten Widerstand selbst weit hinter der Front, wo Bunker erst im Nahkampf genommen werden konnten. Die Infiltrationstaktik. Fast jeder sowjetische Angriff begann mit heimlichem Eindringen kleiner Gruppen in feindliche Linien. General Mellenthin lobte diese Taktik als unübertroffen. Auch Versorgungseinheiten im Hinterland wurden so ständig angegriffen und mussten sich in Rundumverteidigung begeben. Panzer fuhren oft mit Infanteristen auf den Wannen, besonders in Wäldern und Mulden. Die Rote Armee nutzte diese Methode auch zum Ausbrechen aus Kesseln. General Raus berichtete, wie Soldaten nachts durch Sicherungen schlichen und am nächsten Tag wieder kampfbereit standen. Luftstreitkräfte. Die sowjetische Luftkriegslehre stellte das Gefecht der verbundenen Waffen in den Mittelpunkt. Rund 2/3 der Flugzeuge unterstützten Bodentruppen. Luftherrschaft war nur an Durchbruchstellen nötig. General Galland bestätigte, dass die Rote Luftwaffe diese Aufgabe trotz deutscher Überlegenheit erfüllte. Wichtigstes Erdkampfflugzeug war die gepanzerte Iljuschin Il-2. Schlachtflieger traten meist in Gruppen mit Jägerbegleitung auf und flogen etwa 1/4 aller sowjetischen Einsätze. Insgesamt zählte man rund 4 Millionen sowjetische Einsätze im Krieg. Die Rote Luftwaffe setzte auch Nachtbomber wie die Polikarpow Po-2 ein, um Stellungen und Nachschubwege zu bombardieren. Diese Angriffe sollten den Gegner zermürben und erfolgten oft direkt vor eigenen Bodenoffensiven. Kavallerie. Die Sowjetunion setzte als einziges Land im Zweiten Weltkrieg großflächig Kavallerie ein, mit 30 bis 50 Divisionen. Diese Truppen durchbrachen schwache Linien, griffen von hinten an und operierten tief im Feindgebiet. Beispiele sind Dovators zweiwöchiger Einsatz im Rücken der Wehrmacht 1941 oder Billows Einkesselung zweier Divisionen. Besonders während der Rasputiza bewährte sich die Kavallerie durch ihre Beweglichkeit abseits fester Straßen. Fallschirmtruppe. Die Sowjetunion gründete weltweit erste Fallschirmtruppen und machte Fallschirmspringen mit der Gesellschaft zur Förderung der Verteidigung, Luftfahrt und Chemie zum Volkssport. Bereits 1935 präsentierte sie die neue Waffe bei einem Manöver. Zu Kriegsbeginn verfügte die Rote Armee über 12 Luftlandebrigaden, mehr als jede andere Großmacht. Das erste Luftlandeunternehmen fand im Winterkrieg 1939 bei Petsamo statt, scheiterte aber. Im Zweiten Weltkrieg blieben größere Operationen aus. Nur 3 Brigadeneinsätze erfolgten, darunter bei Juchno, Demjansk und über den Dnepr, alle mit begrenztem Erfolg. Logistik. Die Rote Armee hatte einen kleineren Verwaltungs- und Versorgungsapparat als andere Armeen. So war sie insgesamt schlanker, stellte aber mehr Kämpfer bereit. Etwa 80.000 von 100.000 Soldaten waren kampffähig, verglichen mit 23.000 bei den Amerikanern. Sie lebte von eroberten Gebieten und führte wenig Gepäck mit. Nachschub kam direkt von der Eisenbahn oder in kleinen Kolonnen. General Manteuffel betonte, dass sie schwer aufzuhalten war, da es kaum verwundbare Nachschublinien gab. Chemische Truppen. Die Chemiewaffen der Roten Armee sind bis heute geheim. Informationen stammen meist aus deutschen Quellen. Die Sowjetunion versprach, sie nie als erste einzusetzen. Ihr Arsenal umfasste vor allem Senfgas, dazu Blausäure und Luisit. 1943 meldeten deutsche Dienste 23 sowjetische Fabriken mit geschätzten 250.000 Tonnen Kapazität, wohl die größte weltweit. Der Einsatz war defensiv geplant, vor allem per Luftsprühgerät, das Überraschungsangriffe ermöglichte. Außerdem legte die Sowjetführung großen Wert auf Schutz vor ABC-Waffen. Frauen in der Roten Armee. Die Sowjetunion setzte mehr Frauen in Kampfrollen ein als jede andere Großmacht. Etwa 800.000 dienten in der Roten Armee. Viele waren Sanitäterinnen, Scharfschützinnen, Fahrerinnen oder an Geschützen, rund 100.000 allein als Scharfschützinnen. 3 reine Frauenflugregimenter existierten, darunter die berühmten Nachthexen. Panzerfahrerinnen waren selten, etwa Maria Oktjabrskaja. Auch Fliegerasse wie Lidija Litwjak kämpften. Stalin ordnete eigene Uniformen für Soldatinnen an, nachdem sie zunächst Männeruniformen getragen hatten. Asien. Die Rote Armee kämpfte erstmals außerhalb des eigenen Staatsgebiets 1929 im sowjetisch-chinesischen Grenzkrieg, den Stalin als Test ihrer Schlagkraft begrüßte. Der Widerstand war jedoch gering. Weitere Einsätze folgten 1934 in Xinjiang und 1939 im japanisch-sowjetischen Grenzkrieg. Polen. Am 17. September 1939 marschierte die Rote Armee gemäß dem geheimen Zusatzprotokoll des deutsch-sowjetischen Pakts in Ostpolen ein. Sie besetzte Westukraine, Westweißrussland und Wilno, meist ohne organisierte Gegenwehr. Das Gebiet entsprach der Kherson-Linie. Etwa 3000 sowjetische Soldaten fielen. Die polnische Exilregierung erklärte erst am 18. Dezember den Kriegszustand. Finnland. Die Rote Armee sah den Winter als Stärke und griff Ende 1939 Finnland an, nachdem ein Vorwand bei Mainila inszeniert worden war. Trotz kleinerer Truppenstärke leistete Finnland im Winterkrieg zähen Widerstand, gestützt auf Wälder und Schnee. Nach einer Umorganisation durchbrach die Rote Armee am 11. März 1940 die Mannerheim-Linie, was Finnland zum Frieden zwang. Ein alliierter Hilfseinsatz blieb aus. Von 1941 bis 1944 folgte der Fortsetzungskrieg. Anschließend kämpften beide im Lapplandkrieg als Verbündete. Ausgangssituation: Vor Beginn des Großen Vaterländischen Krieges verfügte die Sowjetunion über eine sehr große, modern ausgerüstete Streitmacht mit der weltweit größten Panzertruppe, vielen Geschützen, Flugzeugen und gut bewaffneter Infanterie. Die Rote Armee zählte rund 25.000 Panzer, 17.000 Flugzeuge, etwa 34.000 Geschütze und über 5 Millionen Soldaten. Am 22. Juni 1941 umfasste sie 198 Schützendivisionen, 13 Kavalleriedivisionen, 61 Panzer und 31 motorisierte Divisionen sowie zahlreiche unterstützende und Führungseinheiten. 1941. Am 22. Juni 1941 begann der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Die Rote Armee zählte rund 5,6 Millionen Soldaten, davon etwa 2,9 Millionen im Westen. Geplant war eine Mobilisierung auf über 7 Millionen. Der Angriff kam überraschend. Deutsche Truppen mit etwa 3 Millionen Soldaten und 600.000 Verbündeten trafen auf eine unvorbereitete sowjetische Führung. Stalin hielt den Angriff zunächst für eine Provokation. Überraschende Kampfmoral. Die Widerstandskraft der Roten Armee überraschte die deutsche Führung, die den Sieg in 8 bis 10 Wochen erwartete. Auch US und britische Militärs hielten einen raschen Zusammenbruch für wahrscheinlich. Doch schon früh zeigte sich, dass die Sowjetunion kein zerbrechlicher Koloss war. Russische Soldaten kämpften zäh, die Bevölkerung stand loyal zur Führung. Alfred Rosenberg notierte erstaunt den unerwartet harten Widerstand. General Rudolf Schmidt hob die Entschlossenheit überzeugter Kommunisten hervor. Manteuffel und Guderian lobten die eiserne Härte und den unbedingten Vernichtungswillen der Roten Armee. Verlauf: Am 30. Juni 1941 gründete die Sowjetunion das staatliche Verteidigungskomitee. Anfangs erlitt die Rote Armee schwere Niederlagen und hohe Verluste in Kesselschlachten wie Minsk oder Kiew. Dennoch konnten viele Einheiten ausbrechen, da deutsche Einkesselungen oft nicht vollständig dicht waren. Schlechte Straßen behinderten deutsche Panzer, während sowjetischer Widerstand bereits 1941 hohe Verluste verursachte. Die Luftwaffe griff Moskau an, richtete aber weniger Schaden an als geplant. Ab Oktober tauchten immer mehr moderne T-34-Panzer auf, die ihre Überlegenheit zeigten. Trotz anfänglicher Schwächen und großer Verluste wandelte sich die Rote Armee bis Herbst 1943 zur schlagkräftigen Angriffsarmee. Die Sowjetunion mobilisierte all ihre Ressourcen für den Krieg, unterschätzt von der deutschen Führung. Ende August starteten sowjetische Truppen die Jelnja-Offensive und nahmen Anfang September die Stadt zurück. Schlacht um Moskau. Der Widerstand der Sowjetunion wuchs stetig. Herbstschlamm und harter Winter stoppten die Wehrmacht vor Moskau. Der Spion Richard Sorge meldete aus Tokio, dass Japan nicht angreifen werde, wodurch Stalin Truppen aus dem fernen Osten verlegen konnte. Am 5. Dezember 1941 begann der sowjetische Gegenangriff und drängte die Wehrmacht bis zu 250 Kilometer zurück. Bald produzierte die Industrie im Hinterland immer mehr moderne Waffen wie den T-34 und die IL-2. Diese Massenproduktion, unterstützt durch viele Frauen, trug zusammen mit wachsender Kampferfahrung zur Wende bei. 1942. Zwischen dem 12. und 28. Mai 1942 scheiterte ein großer sowjetischer Angriff bei Charkow. Timoschenkos Plan, die deutsche 6. Armee einzukesseln, misslang. Über 30 sowjetische Divisionen wurden eingeschlossen und vernichtet. Ähnliche Verluste folgten beim Unternehmen Trappenjagd. Als Reaktion erließ Stalin am 28. Juli den Befehl, keinen Schritt zurück mit harten Disziplinarmaßnahmen. Im August wehrte die Rote Armee die deutsche Offensive Unternehmen Wirbelwind ab. Trotz deutscher Überlegenheit verloren die Angreifer an Schwung. Erste Erfolge zeigte die sowjetische tiefe Operation beim Raid auf Tatsinskaja. 1943. Nach der Vernichtung der deutschen 6. Armee in Stalingrad gewann die Rote Armee 1943 die Initiative. Mit überlegener Zahl und Feuerkraft drängte sie die Wehrmacht zurück. Reformen, bessere Ausbildung und neue Panzerarmeen erhöhten die Beweglichkeit. In der Schlacht bei Kursk stoppte die Rote Armee deutsche Angriffe in gut ausgebauten Stellungen und ging dann zur Gegenoffensive über. Trotz hoher Verluste war ein deutscher Sieg kaum noch vorstellbar. Die Propagandaaktion Silberstreif scheiterte und zeigte die hohe Kampfmoral der sowjetischen Truppen. 1944. 1944 führte die Rote Armee 10 Großoffensiven durch, die als 10 stalinsche Schläge bekannt wurden. Mit massiver Artillerievorbereitung und hoher Panzerdichte durchbrach sie deutsche Linien und umzingelte Wehrmachtseinheiten. Am 22. Juni begann Operation Bagration in Weißrussland. 3 deutsche Armeen wurden eingekesselt und fast vernichtet. Die Rote Armee stieß bis zur Ostsee, den Karpaten und an die Grenze Ostpreußens vor. Im Süden ermöglichte die Operation Jassy-Kischiniu die Befreiung fast des gesamten Balkans. Im August unterstützte die Rote Armee den slowakischen Nationalaufstand. Ab dem 8. September besetzte sie Teile Bulgariens, was zum Sturz der Regierung und einem kommunistischen Umsturz führte. 1945. Früh im Jahr 1945 erreichte die Rote Armee Berlin und stand zugleich in Ungarn, Österreich und der späteren Tschechoslowakei. Ihre Truppenstärke blieb hoch, trotz großer Verluste. Über 3 Millionen neue Rekruten kamen 1944 hinzu. Fast 2 Millionen Soldaten fielen 1944 und annähernd 1 Million 1945. In der Berliner Operation starben über 300.000 Soldaten, bevor Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte. Die Rote Armee nahm im April 1945 Wien ein und besetzte Teile Österreichs, zog aber nach dem Staatsvertrag bis Oktober 1955 ab. Im September begann die Invasion der Mandschurei, auch Südsachalin und die Kurilen wurden erobert. Die Bewertung der Roten Armee bleibt geteilt. Sie war entscheidend im Kampf gegen den Nationalsozialismus und befreite Konzentrationslager wie Auschwitz, half Zivilisten, verübte aber auch Gewalttaten. Insgesamt wurden etwa 34 Millionen Männer eingezogen, mit Verlustzahlen von bis zu 13 Millionen. Marschall Schukow wurde zum Symbol des Sieges, blieb aber unter Stalins Kontrolle. Kriegsverbrechen. Zeitgenössische Berichte sprechen von zahlreichen Vergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee. Schätzungen wie die von Heinz Navratil nennen mindestens 2 Millionen Betroffene in Deutschland. Ab Juni 1945 versuchte die sowjetische Führung, das Vorgehen mit Strafen bis hin zur Hinrichtung zu stoppen. Ab Mitte 1947 wurden Soldaten getrennt von der Zivilbevölkerung untergebracht. Ab März 1949 galt eine Haftstrafe von 10 bis 15 Jahren, bei schweren Fällen bis zu 20 Jahren. Im Westen wurde das Thema auch zur antikommunistischen Propaganda genutzt. In der Deutschen Demokratischen Republik blieb es tabu, um das Bild des sowjetischen Befreiers nicht zu beschädigen. Ehrung und Gedenken. Der Feiertag am 23. Februar wurde in der Sowjetunion als Tag der Roten Armee eingeführt. Er erinnert an die Anwerbung erster Soldaten 1918 und Siege bei Pskow und Narva. Ab 1949 hieß er Tag der sowjetischen Armee und Seestreitkräfte und blieb bis zum Ende der Sowjetunion wichtig. Heute wird er als Tag der Verteidiger des Vaterlandes gefeiert.